Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht bei Markus im 12. Kapitel. Dort heißt es: Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste von allen Geboten? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer, und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Wir beten: Ganz nah ist dein Wort, o Herr, ganz nahe ist deine Gnade. Öffne unser Herz im Glauben für Jesus Christus, der zu uns kommt, um uns zu suchen und zu retten. Darum bitten wir dich durch ihn, unseren auferstandenen Herrn und Heiland. Amen. Unser Predigtabschnitt ist in dieser Ausgabe überschrieben mit der Kurzformel: Die Frage nach dem höchsten Gebot. In meiner Bibelausgabe steht: Das größte Gebot als Überschrift. Die Art zu fragen, wie wir hier aus diesem Gespräch erfahren, die Art, wie der Schriftgelehrte ins Gespräch kommt mit Jesus, ist uns vertraut, denn wir stellen solche Fragen auch. Wir stellen auch die Frage: Was ist das Wichtigste? Wir hätten gerne eine Kurzformel, eine Antwort darauf, weil es so vieles gibt, was man behalten muss, was man gelernt hat. Und wenn man einmal geprüft wird und soll sagen, was man gelernt hat, hätte man gerne gewusst, was ist jetzt das Wichtigste, auf das ich mich vorbereiten muss. Den Schriftkennern unter den Juden damals war das möglicherweise auch eine besonders wichtige Frage, denn sie mussten immerhin 613 Gebote und deren scharfsinnige Auslegungen auswendig können. Und da wäre es schon gut zu wissen, welches unter all dem, was sie dort gelernt haben und weitergeben sollen, welches ist das Wichtigste. Für den Schriftgelehrten hat sich die Frage gelohnt. Er stellt fest, er und Jesus, sie sind sich einig. Das mit den Geboten, das ist ganz einfach geworden. Gott den einen Herrn lieben und den Nächsten wie sich selbst. Wie einfach ist das? Wir werden sehen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist allein der Herr. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das andere, den Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ihr Lieben, wer ist also der Herr, dein Gott, den du von ganzem Herzen lieben sollst? Einen Gott haben bedeutet einmal nichts anderes, als jemanden zu kennen, dem man von Herzen vertraut und glaubt, den man liebt. Vertrauen und Glauben und Liebe kennzeichnen das Verhältnis zu Gott. Auf eine kurze Formel gebracht, heißt das dann, woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Der Sinn dieses Gebotes ist, es fordert einen rechten Glauben und ein herzliches Vertrauen, das sich auf den einen Gott richtet und an ihm allein hängt. Es könnte auch ganz direkt so heißen: Suche keinen anderen, lass mich allein dein Gott sein. Was dir an Gutem in deinem Leben fehlt, das erhoffe von mir. Und wenn du Unglück und Not erleidest, heute oder morgen, halte dich an mich. Ich, der Herr des Himmels und der Erden, der dich geschaffen hat, ich will dir genug geben und dir aus aller Not heraushelfen. Ihr Lieben, das ist eindringlich, das ist sehr eindringlich. Aber diese Deutlichkeit ist wohl auch nötig, weil wir in dieser unmittelbaren Nähe Gottes nicht leben. Hin und wieder mag es Zeiten geben, dass der eine oder andere denkt, er sei jetzt seinem Herrn ganz besonders nahe. Aber in der meisten Zeit müssen wir das bestätigen, was wir vorhin in unserem Sündenbekenntnis zu Beginn gesagt haben. Ich bekenne, dass ich versagt habe in meiner Liebe, dass ich die Zeit vertan habe. Vertan? Vertan womit? Wie verbringen wir unseren Alltag, unser Leben? Zum Beispiel, wir streben unser ganzes Leben hindurch nach Geld, nach Besitz, nach Sicherheit, jetzt und für das später kommende Alter. Wenn wir das erreicht haben, sind wir froh und entspannt, denn das alles ist uns dank unseres Fleißes, vieler Entbehrungen und unserer eigenen Strebsamkeit am Ende hoffentlich gelungen. Diese beiden Dinge, Geld und Besitz, Geld und Gut, das sind auch ein Gott. Und der heißt in der Bibel Mammon. Der allerhäufigste Abgott auf Erden ist dieser. Wer Geld und Gut hat, fühlt sich sicher, er ist fröhlich und unerschrocken, ihm stehen die Möglichkeiten der Welt offen, er fühlt sich sorgenfrei, ja eigentlich wie mitten im Paradies. Und umgekehrt, wer keines hat, der ist niedergeschlagen und tut so, als wüsste er nichts von Gott, von dem er gar nichts erwartet. So ist nun mal die menschliche Natur von Jugend auf bis ins hohe Alter. Und so ist es auch mit manchem anderen in unserem Leben, auf das wir alle Kraft und alle Zeit und sogar den Sinn unseres Lebens wenden. Nehmen wir zum Beispiel nur dies. Wie sehr streben wir nach Gelehrsamkeit, nach Klugheit? Wie sehr streben wir nach Ansehen? Wir kämpfen um Einfluss und die Gunst bei den Mitmenschen. Und daraus wird dann ganz leicht eine leichtfertige, unbedachte Außerkraftsetzung Gottes durch den Menschen. Solche hochgesteckten Lebensziele bestehen nicht allein darin, dass man sich ein Bild macht, ein abstraktes, und dieses anbietet, sondern diese Art der für überflüssig Erklärung Gottes ist daran zu erkennen, dass das Herz des Menschen bei den eigenen, bei den selbstgesteckten, ja sagen wir bei den geschöpflichen Dingen und Lebenszielen, eben bei den Abgöttern die eigentliche Hilfe und Trost sucht. Und nicht bei Gott, dem Herrn. Auch in diesen achtbaren, hochgesteckten Lebenszielen, die wir alle so schätzen, dienen wir einem Gott, von dem viele gar alles erwarten für ihr Leben. Aber sie dienen nicht dem einen, dem Rechten. Und weiter, kaum einer ist ja wirklich gottlos. Wenigstens das hat er dann zum Gott erhoben, von dem er sich Gutes, Hilfe und Trost in irgendeiner Weise erhofft. Irgendein Sammelsurium aus verständlichem, nachvollziehbarem Lebenssinn. Daran kann man dann sehen, wie vermessen, sicher und stolz der Mensch ist, wenn er alles besitzt, was er will, was er mit seinen eigenen Kräften erstrebt. Erst dann ist er zufrieden und glücklich. Und wie verzagt und klagend wird er sein, wenn er es nicht hat oder wieder alles verliert. Und dann dürfen wir bestimmt auch nicht vergessen, uns selber, wir, die frommen Christen, die Jesu-Jünger, die Nachfolger Jesu, die berufenen Apostel, die Bischöfe, die Pastoren, die Gemeinderäte und Ältesten. Auch sie kennen etwas von der Außerkraftsetzung der Gnade Gottes. Wenn sie für ihr Gewissen Hilfe, Trost und Seligkeit suchen lassen, allein im Blick auf ihr eigenes, unermüdliches, selbstloses, unaufgefordertes Arbeiten für die Kirche. Ja, wenn sie Gott, den Herrn und die Seligkeit damit ihm abzwingen, indem sie auf ihre Verdienste verweisen, dann sind sie schräg gewickelt. Wenn sie Gott vorrechnen, wie viel sie gespendet und gefastet, wie oft sie mit der ganzen Familie sonntags pünktlich zur Kirche gegangen sind, Verantwortung übernommen haben und so weiter, dann sind sie schräg gewickelt. Darum sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein der Herr. Und dieses allein der Herr sein Gottes bedeutet nichts anderes als, wir sollen etwas haben, auf das sich das Herz ganz und gar verlässt. Wenn wir das nicht tun, dann wählt sich jeder seinen eigenen, anbetungswürdigen Heiligen. Wir richten dann unser Herz und unser Vertrauen nicht auf den wahrhaftigen Gott, sondern auf etwas anderes. Wir versprechen uns von Gott allein nicht Gutes und suchen es auch nicht nur und allein bei ihm. So verstehen wir jetzt, was und wie viel dieses Gebot fordert. Das ganze Herz des Menschen, sein ganzes Vertrauen soll sich allein auf Gott richten. Denn dass man Gott nicht mit der Hand greifen und festhalten kann, dass man ihn nicht in einen Beutel oder in einen Kasten sperren kann, ja, das weiß man. Gott zu fassen und ihn in der Hand oder ihn festzuhaben, wenn wir ihn am Herzen sind und an ihm hängen, dann haben wir Gott fest bei uns. Und mit dem Herzen an ihm hängen bedeutet nichts anderes, als sich ganz und gar auf ihn zu verlassen. Daran glauben, dass alles Gute, das einem widerfährt, von ihm komme. Darum will er uns von allem anderen abziehen. Er will uns zu sich ziehen, weil er das eine ewige Gut ist, dem wir uns zuwenden sollen. So, als wollte er sagen, was du bisher bei deinen eigenen Heiligen, die nichts anderes sind als Götzen, gesucht hast, oder wo du auf den Mammon oder sonst etwas vertraut hast, erhoffe nun alles von mir und siehe mich als den an, der dir helfen und dich mit allem Guten reichlich überschütten will. So will Gott geehrt werden. So will er geliebt werden, wenn Jesus Christus sagt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Tun wir das? Ist uns das gegenwärtig in unserem Leben und unserem Alltag? Können wir das überhaupt? In dem wichtigsten, dem vornehmsten Gebot heute, so könnte man sagen, ist unser ungeteiltes Leben als Christen ausgedrückt. Gott zu lieben und den Nächsten, wie mich selbst. Eine Liebe, die sich nicht teilt. Eine Liebe, die nicht nach persönlichen Auswahlkriterien vergeben oder vorenthalten wird. Wenn ich den Nächsten lieben soll, wie ich mich liebe, dann ist doch die Frage erlaubt, wie liebe ich mich denn? Ob das nun irgendjemand erlaubt hat oder genehmigt, wir Menschen denken und handeln zuerst so, dass es uns gut geht. Wir nehmen uns selber zuallererst am ernstesten. Wir sehen überhaupt kein Problem darin, vor allem uns wichtig zu nehmen. Was wäre auch der Mensch, wenn er dieses Selbstbewusstsein nicht hätte? Es ist ja sein stärkster Trieb, der sich auf seine Selbsterhaltung richtet. Alle Dinge bemisst er zuerst daran, ob es ihm dient oder schadet. Er erwartet, dass man ihn respektiert. Er fragt gar nicht danach, ob diese Art der Selbstwertschätzung erlaubt oder berechtigt ist. Es ist einfach so. Jeder denkt zuerst an sich. Denn er kann gar nicht anders. Und an der Stelle setzt Jesus in dem Gespräch mit dem Schriftgelehrten ein, indem er dem obersten Gebot dies hinzufügt. Indem er sagt, mit eben dieser Selbstverständlichkeit, mit der du dich selber so wahrnimmst und achtest, wie du das kennst und tust, mit eben dieser Selbstverständlichkeit sollst du deinem nächsten Menschen zugewandt sein. Ebenso solltest du ihn auch respektieren. ihn wichtig nehmen, seinen selben Selbsterhaltungswillen anerkennen, ohne Einschränkung. Dein Nächster soll einen ungeschmälerten Anspruch auf deine Liebe bekommen. Deine Liebe, die du selber so definieren kannst. Wir dürfen uns fragen, ob das realistisch ist. Man könnte sagen, dahinter steckt vielleicht ein etwas treiberischer oder ein unangenehmer Bekehrungseifer. Jesus sagt aber zu dem Schriftgelehrten, der diesen zweiten Teil des Liebesgebotes ausdrücklich akzeptiert und selber noch einmal wiederholt: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Aus dieser Feststellung ist kein Bekehrungseifer zu erkennen. Es ist kein Druck herauszuhören. Hier wird eher Übereinstimmung festgestellt. Er ist auf dem richtigen Weg, sagt Jesus. Es braucht aber noch Zeit. Ja, da liegt noch eine Strecke vor ihm. Und trotzdem fordert er ihn nicht auf, alles stehen und liegen zu lassen und ihm als Jünger zu folgen. So wie der Schriftgelehrte den Willen Gottes kennt, so sind auch wir damit von Kindheit an vertraut. So wie die Münze, die erste Münze, die wir in unserer kleinen Kinderhand festhielten. Wir sind vertraut mit dem, und unsere Kinder und Enkelkinder sollen auch damit wieder vertraut werden, mit diesem Gebot. Aber nicht das Kennen ist entscheidend, sondern das Tun. Und an der Stelle haben wir alle unsere Probleme, unsere allzu großen Defizite. Wer kann das schon? Wer bekommt das hin, Gott und den Nächsten so zu lieben? Trotz vielem, was uns auch mal gelingt, erleben wir gerade hier auch das Scheitern, das jämmerliche Versagen unserer guten Vorsätze. Und in diesem Versagen sollen wir erkennen, wie sehr wir angewiesen sind darauf, dass wir gerade nicht durch unser erfolgreiches Einhalten der Gebote Gottes das Reich Gottes erreichen. In der Herrlichkeit Gottes werden wir leben, weil Christus sich mit uns in der Taufe verbunden hat. Wir haben eine Zukunft über den Tod hinaus in der Herrlichkeit Gottes, weil Christus sich immer wieder neu bei uns durchsetzt. Beim Hören auf sein Wort in seinem heiligen Mahl, in der Vergebung unserer Sünden, da schenkt er uns immer wieder neue Kraft zu glauben und zu handeln. Neue Kraft für einen neuen Anfang, für einen immer wieder neuen Versuch. Das gilt nicht nur für dieses eine oberste Gebot, sondern für alle anderen Gebote ebenso. Wer durch die Taufe in das Reich Gottes aufgenommen worden ist, wer ihn, den Christus, als den wahren Gott erkennt, auf dem, in dem sich Gott, der Gott Israels, endgültig zu erkennen gegeben hat, für den gewinnt auch der Glaube eine neue Gestalt. Der glaubt eben nicht mehr bloß an Gott ganz allgemein, sondern an Christus, seinen Herrn und Heiland. Der liebt den Sohn Gottes, der sein Leben für ihn am Kreuz geopfert hat und damit uns als seine Nächsten geliebt hat. Ja, durch seine Liebe sind wir drin im Reich, nicht schon nahe dran, sondern drin. Das unterscheidet uns von dem Schriftgelehrten, dem Juden. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht, dass wir einen so liebenswerten Gott haben? Und der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.